Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Mit Nina Landhofer. Herzlich willkommen zu einer knappen halben Stunde politischem Hintergrund.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit.
Ja, und diese unangenehme Angelegenheit, die der AfD-Spitzenkandidat für das Europaparlament Maximilian Krader meint, das ist die Frage, ob er Geld aus China und Russland erhalten hat. Und die Tatsache, dass einer seiner Mitarbeiter wegen Spionageverdachts festgenommen wurde. Gleich mehr dazu. Aber wir schauen auch darauf, wie klug die deutsche Außenpolitik im Israel-Gaza-Krieg ist und wie weit die Vorbereitungen zur Weltklimakonferenz im Dezember sind.
Our decisions now need to materialize in the real world.
Wir müssen unsere politischen Entscheidungen in die reale Welt übertragen, damit sie jetzt zu einem Erfolg für unsere Menschen werden. Wie machen wir aus der Theorie Praxis? Wie machen wir aus unseren Zusagen konkrete Ergebnisse bei Infrastrukturinvestitionen, in Solarparks, in grüne Stromnetze? Wie kommen wir von internationalen Zusagen zu nationalen Plänen, die die notwendigen Investitionen bringen?
Das fragte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei der Eröffnung des Petersberger Klimadialoges, der zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz dient. Außerdem fragen wir, ob wir tatsächlich einen Veteranentag brauchen, und wir blicken nach Ruanda. Dorthin könnte Großbritannien in Zukunft Geflüchtete abschieben, egal aus welchem Land sie kommen. Aber bleiben wir erstmal bei der AfD. Nicht nur in München sorgt der Landtagsabgeordnete Daniel Halemba für Ärger, weil gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche und Nötigung ermittelt wird. Auch in Brüssel gibt es Personen, die den Bundesvorstand in Erklärungszwang bringen und für einen äußerst holprigen Start in den Europawahlkampf sorgen. Gemeint ist der Europaabgeordnete Maximilian Krah. Ein mutmaßlicher Spion soll sein Mitarbeiter sein. Er selbst muss sich mit Vorermittlungen herumplagen, genauso wie der Listenzweite Peter Bistron. Dabei geht es um mögliche Zahlungen aus Russland und China. In der Aktuellen Stunde im Bundestag warf der CDU-Abgeordnete Marc Heinrichmann der AfD vor, sie verrate und verkaufe das deutsche Volk. Das meint auch meine Kollegin Susanne Beetz in ihrem Kommentar.
Die AfD ist ein trojanisches Pferd. Mit solch einer Täuschung aus Holz, die von den Trojanern selbst in ihre Stadt hineingeholt wurde und in der griechische Kämpfer saßen, wurde bekanntermaßen der legendärste aller Kriege entschieden. Autokratische Staaten benutzen die AfD als ein Tool hybrider Kriegsführung. Im Bauch des Trojaners sitzen der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, ihr Bundestagsabgeordneter Petr Bistron, aber auch die drei bayerischen Landtagsabgeordneten, die jüngst vom Kreml als Demokratieexperten eingeladen waren, um die Farce der russischen Präsidentschaftswahl zu beobachten, und sicher noch etliche andere Einzelpersonen. Dass Krah und Bistron vom tschechischen Geheimdienst der Arbeit für und Bezahlung von Voice of Europe, einer Plattform im Dienste russischer und pro-russischer Geldgeber, beschuldigt werden, dass Krahs chinesischstämmiger Mitarbeiter festgenommen und der Spionage direkt aus dem Parlamentsapparat verdächtigt wird, überrascht niemanden, der über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, wie toxisch und wirkungsmächtig das Agieren der AfD in unserer Gesellschaft ist. Um sich selbst stabil zu halten, müssen autokratische Regime wie Russland und China der eigenen Bevölkerung ständig vor Augen halten: Schaut, westliche Demokratien sind polarisiert, morbide, gefährlich. Ergo, die westlichen Demokratien müssen polarisiert, morbide, gefährlich gemacht werden. Das geschieht entweder mit Militäreinsätzen, Wirtschaftskriegen oder der Demontage von innen her. Die AfD lässt grüßen. Fernsehbilder von Drogensüchtigen, brüllenden Querdenkern oder sogenannten Friedensdemonstranten, also Unterstützern von Putins Aggression in der Ukraine, werden regelmäßig im russischen Staatsfernsehen gezeigt. der harte Kern der AfD, will selbst das freiheitliche, weltoffene, auf Kompromissen beruhende System der Bundesrepublik und der EU aus den Angeln heben und lässt sich deshalb vor den russischen und chinesischen Kern spannen. Deshalb hält die Parteispitze auch am EU-Spitzenkandidaten Graf fest, der im Netz und bei jungen Leuten eine Zugnummer ist. Die Partei hat allerdings auch einen großen Mitglieder-, Anhänger- und Wählerkreis, der nicht nur patriotische Floskeln liebt, sondern vielleicht tatsächlich, und zwar im besten Sinn, patriotisch gesinnt ist. Diejenigen sollten spätestens jetzt aufwachen. Sie sollten erkennen, dass die AfD Deutschland verrät. Das ist unpatriotisch.
Susanne Beetz kommentierte. Im Januar hat Israels Regierung schwere Vorwürfe gegen das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen erhoben, gegen UNRWA. Einige Mitarbeiter, so heißt es, seien Anfang Oktober am Anschlag der Hamas auf Israel mit 1200 Toten beteiligt gewesen. Und das Hilfswerk insgesamt wäre Hamas durchseucht. Eine von den UN eingesetzte externe Untersuchungsgruppe hat dafür keine Belege gefunden, sieht aber in puncto Neutralität einige Baustellen. Deutschland hatte zwischenzeitlich die Zahlungen eingestellt, nun aber wieder aufgenommen. Die deutsche Politik im Israel-Gaza-Krieg insgesamt scheint irgendetwas zwischen historischer Verantwortung aus der Shoah und den Prinzipien von Völkerrecht und Menschenrechten. Lässt dieser Zwiespalt die Bundesregierung gerade viel zu schwach handeln, viel zu unentschlossen? Das möchte ich besprechen mit meinem Kollegen Clemens Fehrenkotte. Er war jahrelang Korrespondent in Tel Aviv und seit Oktober auch mehrfach im Studio dort. Clemens, bleiben wir kurz bei der UNRWA. Wie hast du die deutschen Reaktionen auf die Vorwürfe, aber jetzt auch auf den Bericht beobachtet?
Also was die Vorwürfe anging, die hat die israelische Regierung ja erhoben unter Hinweis auf Geheimdienstinformationen. Die Militärs hätten im Gazastreifen Laptops und andere IT-Gegenstände ausgewertet, abgeglichen mit den Namen derjenigen, die insgesamt sind das ja 13.000 Mitarbeiter der UNRWA. Und seien dann zum Ergebnis gekommen, das Ganze sei also direkt beteiligt, 12 Personen, aber hinterher wurde noch nachgelegt. Die Bundesregierung hat dann relativ rasch, beziehungsweise fast reflexartig, wie viele andere auch, gesagt, das ist ein gravierender Vorwurf, den müssen wir prüfen. Die Amerikaner und andere haben dann auch für die Bundesregierung gesagt, stopp, wir halten die Gelder an. Nicht alle haben das gemacht, es haben auch viele sich überlegt zu sagen, warten wir den Untersuchungsbericht ab. Es sind übrigens zwei insgesamt, das ist der eine. Einen zweiten gibt es noch, was die individuellen mutmaßlichen Verfehlungen oder Mittäterschaften von UNRWA-Mitarbeitern angeht, der ist noch nicht auf dem Markt. Aber auf jeden Fall kam dann sofort diese Reaktion, das machen wir. Zu dem Zeitpunkt wusste auch schon die Bundesregierung, auch die Bundesaußenministerin, hat das oftmals auch mal thematisiert, dass die, man kann fast ja von humanitärer Lage, ist ein Euphemismus eigentlich, von der Situation der Palästinenser im Gazastreifen gesprochen, immer wieder in harschen Tönen. Das war jetzt bis diese Woche, bis dieser Untersuchungsbericht unter Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin veröffentlicht worden ist, war das geltende Politik. Und erst mit diesem ersten Bericht zu diesen Vorwürfen sah sich dann die Bundesregierung zusammen, also war es Entwicklungsministerin und Außenministerin, dann in der Lage zu sagen, wir geben diese Gelder wieder frei.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen Abstand von dem Bericht nehmen und so ein bisschen allgemein auf die Außenpolitik in Bezug eben auf den Nahen Osten in den letzten Monaten blicken, wie hast du das wahrgenommen? Da spielt ja noch viel mehr mit rein. Also da sind die unterschiedlichen Nachbarländer und deren unterschiedlichen Reaktionen auf den Überfall, aber eben auch Länder des globalen Südens etwa, die das Massaker bei Weipen nicht so verurteilt haben wie der Westen oder teilweise auch gar nicht. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich denke mal, dass gleich unmittelbar nach dem Massenmassaker der Hamas vom 7. Oktober die Bundesregierung sehr rasch reagiert hat, wie viele andere auch. Ich glaube, auch im globalen Süden hat das viele Regierungschefs erschüttert. Und der Bundeskanzler ist ja dann sofort auch wenige Tage danach nach Israel geflogen und hat gesagt, es gäbe jetzt keinen anderen Platz für die Bundesrepublik als an der Seite Israels. Es hat sich dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht, dass viele Regierungen, sowohl ob das eine US-Regierung ist, wie auch eine Bundesregierung, sich haben vorstellen können, dass jetzt Ende April der Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen mit den Zerstörungen weiterhin anhält. Deswegen hat im Laufe dieser Zeit die Bundesregierung, auch die Bundesaußenministerin, die ja insgesamt mittlerweile 7-mal immer wieder dort war, versucht, einen Balanceakt zu machen. Auf der einen Seite sagen, ja, man muss sich gegen nicht nur Hamas verteidigen, sondern auch sehen, dass die in keiner Weise mehr im Gazastreifen ans Ruder kommen kann. Das scheint gegenwärtig nicht zu gelingen. Und das Zweite, wir haben mittlerweile über 33.000, 34.000 Tote, davon mehr als 70% Frauen und Kinder. Wir haben mehr als 75.000 zum Teil Schwerstverletzte und vor allen Dingen ein Großteil der Gebäude in Gazastreifen sieht aus wie eine Mondlandschaft. Das hatte die Außenministerin immer wieder auch thematisiert, sowohl im Deutschen Bundestag wie auch bei ihren Besuchen in Israel, da allerdings eher hinter verschlossener Tür. Als sie das letzte Mal da war, vor einer Woche, ist offenkundig aus dem Büro des israelischen Premierministers Netanyahu durchgestochen worden, dass es dort angeblich einen relativ heftigen Disput gegeben habe, mit allen Details, die dann auch in die deutsche Boulevardzeitungslandschaft und auch darüber hinaus schwappte. Mit der Aussage, dass sich die Außenministerin dort gegenüber Premierminister Netanyahu deutlich eingesetzt hätte für einen ungehinderten Zugang zu allen lebensnotwendigen Versorgungsgütern für alle Menschen im Palästinenserstreifen Gaza. Und daraufhin hätte Netanyahu Bilder vorgezeigt, die es zeigten, dass dort die Märkte dort im Gazastreifen, auch im Norden, gefüllt seien und dass es dort keine Hungerkrise, geschweige denn eine Hungerkatastrophe gäbe. Und darüber hätte man sich wohl offenbar erhitzt. Und dass das dann relativ 1:1, und das Auswärtige Amt sticht sowas nicht durch, 1:1 dann durchgestochen wird von israelischer Seite, bei all den politischen Schützenhilfen, ist für mich ein Indikator gewesen, dass letztendlich diese Art von Einwänden einer deutschen Bundesregierung nicht sehr zum Nennwert genommen werden.
Kann man das vielleicht so ein bisschen so zusammenfassen? Am Anfang natürlich überall das schiere Entsetzen, aber irgendwie auch so eine Planlosigkeit. Und mittlerweile würdest du sagen, hat sich's schon auch aus Sicht der deutschen Bundesregierung ein bisschen gewandelt und man versucht jetzt tatsächlich doch anders vorzugehen, oder?
Ja, ich denke vor allen Dingen, was neben der katastrophalen humanitären Lage angeht, ist vor allen Dingen der komplette Mangel eines Plans nach dem Krieg seitens der israelischen Regierung Netanyahu. Das ist etwas, was die Bundesregierung, aber auch andere Staaten, die zu den Verbündeten Israels zählen, äußerst beunruhigt und schon seit Wochen und Monaten anmahnen. Was ist der Plan danach? Der Plan ist im Prinzip eine komplett unter israelischer Militärherrschaft stehenden Gazastreifen. Es gibt die Aussagen Netanyahus, die jetzt deutlich immer auch geworden sind, keine einzige Zwei-Staaten-Lösung, auch im besetzten Westjordanland. Das ist alles ein Szenario, mit dem sich eine deutsche Nahostpolitik jetzt auseinandersetzen muss, in aller Klarheit. Und Sie sehen auch im Augenblick, dass Sie mit Ihren Bemühungen nicht viel weiterkommen. Und das ist letztendlich auch eine der Hauptherausforderungen, vor deren diese, aber vermutlich auch, wenn man das so ein bisschen in die Zukunft projizieren will, einer nächsten Bundesregierung nach Bundestagswahlen im nächsten Herbst sich mit beschäftigen muss.
Siehst du denn hier irgendwie Handlungsmöglichkeiten, vielleicht auch gerade besonders für die deutsche Bundesregierung, die ja doch einfach aufgrund der historischen Gegebenheiten nochmal eine ganz andere Rolle in der Region spielt?
Auf der einen Seite wird die Bundesrepublik und auch die Bundesregierung von einem Großteil, so ist immer mein Eindruck auch, der israelischen Bevölkerung als verbündeter Freund angesehen. Und das ist etwas, was ein großes Pfund ist. Es ist bei der letztendlichen Durchsetzungsfähigkeit von Zielen abzusehen, dass die Deutschen, aber nicht allein nur die Deutschen, dort wenig bis gar keinen Einfluss haben, was dann nun Handlungsoptionen angeht. Denn es ist die Frage auch, welchen Einfluss habe ich, das kann ja letztendlich nur durch innenpolitische Entscheidungen in Israel getroffen werden, welchen Einfluss habe ich, wenn selbst der größte Verbündete, die USA, dort zwar auch vieles anmahnen, auch verbal, aber tatsächlich, was die militärische Unterstützung angeht, was die politische Unterstützung in den Vereinten Nationen angeht, sich nicht viel verändert hat. Mhm. Und da in diesem Szenario bewegt sich auch die Bundesregierung.
Das heißt, diplomatisch und politisch, wie könnte Deutschland in diesem Konflikt gerade helfen?
Ich denke zum einen wirklich sich humanitär dort noch mehr einzusetzen. Das tut die Bundesregierung schon in ihrem Maße, aber das ist etwas, was absolut vorrangig ist. Man Klammer auf, man darf nicht vergessen, dass seit mehreren Wochen noch die deutsche Luftwaffe Hilfsgüter über Gaza abwirft, über den Flughafen von Amman rüber in den Gazastreifen. Das ist also das Humanitäre. Das Zweite ist, sie müsste meines Erachtens viel deutlicher die eklatanten Menschenrechtsverstöße auch im besetzten Westjordanland thematisieren und auch nicht vor letztendlich einer Sanktionierung von bestimmten Siedlerbewegungen und auch siedlerexponierten Politikern in der Westbank auch nicht zurückschrecken. Das ist gegenwärtig noch off-limits, aber das ist etwas, was zumindest auch andere, zum Teil EU-Staaten und auch die Amerikaner bislang längst schon in Aussicht gestellt haben bzw. auch schon durchgesetzt haben.
Also tatsächlich ein bisschen mehr Mut zu den Prinzipien von Völkerrecht und Menschenrechte, die ich vorhin angesprochen hatte. Das war Clemens Fernkotte. Danke für deine Analysen.
Gerne.
Außenpolitik und Innenpolitik stehen manchmal im Konflikt miteinander. Während der Bundestag am Freitag ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen hat, von dem Kritiker meinen, dass es ein Rückschritt sei, haben Bundeskanzler Olaf Scholz und die grüne Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Petersberger Dialog für mehr Klimaschutz geworben. Die jährliche Konferenz auf Ministerebene soll die Klimaschutzkonferenzen vorbereiten und die deutschen Vertreter bewegten sich irgendwo zwischen den Forderungen nach Klimaturbo und mehr privaten Investitionen. Christina Nagel fasst die Appelle und Diskussionen zusammen.
In einem Punkt sind sich alle beim Petersberger Klimadialog einig. Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, muss deutlich mehr getan werden als bisher. Denkt größer, agiert mutiger, mahnt der Gastgeber der letztjährigen Weltklimakonferenz in Dubai, Sultan Al-Jaber. Kanzler Olaf Scholz fordert:
Wir müssen schneller werden, wir müssen besser werden, aber die Richtung stimmt.
Olaf Scholz sieht vor allem die Industriestaaten und Schwellenländer mit einem hohen CO2-Ausstoß in der Pflicht. Auch wenn er keine Namen nennt, jeder im Saal weiß, wer gemeint ist. Es sind Länder wie China, Indien oder auch reiche Golfstaaten wie Saudi-Arabien. Sie müssten mehr Geld bereitstellen, um Entwicklungsländern zu helfen, die massiv unter den Folgen des Klimawandels leiden, und um die Energiewende in ärmeren Staaten voranzutreiben.
2,4 Billionen US-Dollar jährlich werden laut der Independent High Level Expert Group on Climate Finance bis 2030 für die Transformation in den Entwicklungs- und Schwellenländern benötigt. Das ist eine gewaltige Summe.
Eine Summe, die nicht allein aus staatlichen Mitteln zu bestreiten ist. Nach der deutschen Außenministerin, dem Wirtschaftsminister und der Entwicklungsministerin macht sich deshalb auch der Kanzler dafür stark, mehr privates Kapital zu mobilisieren. Notwendig sind dazu aus deutscher Sicht mehr Garantien, langfristige Perspektiven, mehr Kooperationen und vereinfachte Verfahren bei Entwicklungsbanken. Bei nationalen Klimaplänen müssten wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gerechtigkeit mitgedacht werden, fordert Kanzler Olaf Scholz. Deutschland plane deshalb sein bilaterales Entschuldungsprogramm neu aufzustellen.
Das ist zwar kein Allheilmittel, aber dann könnten zukünftig auch reformbereite, vulnerable Länder mittleren Einkommens für eine Klimaschuldenumwandlung in Frage kommen.
Kreative Lösungen fordert der Kanzler ein, neue Ansätze und Ideen. Diskutiert wurde vieles auf dem Podium, von der Besteuerung Superreicher, ein Projekt, das Brasilien vorantreibt, über den Wunsch Indonesiens, die Finanzminister stärker einzubinden, bis hin zu Initiativen für neue Allianzen und Kooperationen. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev sieht der Weltklimakonferenz im November in Baku deshalb optimistisch entgegen. Wir tun alles, um gute Ergebnisse zu liefern. Nur eine schnelle Abkehr Aserbaidschans von fossilen Energieträgern, von Öl und Gas, die solle niemand erwarten, stellt der Präsident vorsorglich klar. Das Gas werde gebraucht, vor allem von den Staaten der Europäischen Union.
Christina Nagel mit den Ergebnissen des Petersberger Klimadialogs. Der Bericht der Wehrbeauftragten war diese Woche Thema im Bundestag und es hat sich wieder gezeigt, wie viel noch im Argen liegt. Beschlossen wurde aber auch, dass ein nationaler Veteranentag eingeführt wird. Die Ampelfraktion und die Unionsfraktion hatten den Antrag gemeinsam eingebracht. Er wurde mit großer Mehrheit verabschiedet. Nach den Worten von Verteidigungsminister Pistorius von der SPD soll der Tag ein Zeichen der Wertschätzung und Aufmerksamkeit sein. Kilian Neuwert kommentiert.
Diese Entwicklung ist zu begrüßen, sie muss aber zugleich ein Denkanstoß sein. Denn vermutlich wäre eine solche Abstimmung vor 3, 4 oder mehr Jahren ganz anders ausgegangen. Erst ein Krieg in Europa ruft den Stellenwert der eigenen Streitkräfte wieder ins Bewusstsein. Ohne die brutalen Angriffe Russlands auf die Ukraine wäre das politische Interesse am Dienst von Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten bei vielen wohl kaum mehr als ein Lippenbekenntnis. Immerhin räumte die CDU-Abgeordnete Kerstin Vieregge ein, der Bundestag habe sich in den vergangenen Jahren im Umgang mit der Bundeswehr nicht mit Ruhm bekleckert. Es habe, Zitat, freundliches Desinteresse vorgeherrscht. Das sind späte Einsichten aus einer Partei, die maßgeblich verantwortlich war für die Aussetzung der Wehrpflicht und für all die Streichungen und Umstrukturierungen, mit denen die Truppe heute zu kämpfen hat, die ihr die Rückbesinnung auf ihre Kernaufgaben erschweren. Also die Landes- und die Bündnisverteidigung. Es ist zu hoffen, dass dieser Einsicht viele weitere folgen. Denn der Veteranentag darf nicht zum Feigenblatt werden. Freilich ist er, so will es der einst in langem Ringen offiziell definierte Veteranenbegriff, allen aktiven wie ehemaligen Soldaten gewidmet, sofern sie ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. Unter ihnen aber gibt es eine Gruppe, die besondere Aufmerksamkeit verdient hat. Die Einsatzveteranen. Jene Soldatinnen und Soldaten, die im Auslandseinsatz waren, etwa in Somalia, auf dem Balkan, auf diversen Meeren oder in Afghanistan. Weit über 200.000 waren es in den letzten 30 Jahren. Viele gingen mehrfach, was häufig zitierte, viel höhere Zahlen erklärt. Nicht alle von ihnen kehrten unversehrt zurück. Liest man heute Berichte einiger derjenigen, die in den 90er oder 0er Jahren an Missionen beteiligt waren, oder hört man ihnen zu, so ist man als Außenstehender mitunter schockiert, wie unvorbereitet, ja wie unbedacht Bundeswehr und Politik mit dem Thema Einsatz umgegangen sind. Mancher fand über Jahre hinweg kein Gehör, wenn er traumatisiert heimkehrte. Die Dunkelziffer entsprechender Erkrankungen gilt offiziell als hoch. Allein unter den Afghanistan-Rückkehrern liegt sie einer Studie aus dem Jahr 2012 zufolge bei 45%. Freilich hat die Bundeswehr inzwischen viel gelernt. Sie ist erwachsen geworden durch die sogenannte Generation Einsatz, durch deren Einzelschicksale. Auch der Bundestag hat mit entsprechenden Gesetzen reagiert. Die Versorgung traumatisierter Soldatinnen und Soldaten hat sich verbessert, keine Frage. Doch noch immer gibt es jene, die durchs Raster fallen, die nicht aufgefangen werden, deren Akten und Schicksale offenbaren teils jahrelange Kämpfe mit den Einrichtungen, die für ihre Versorgung zuständig wären, die sie aber hängen lassen. Aufgefangen werden sie mitunter nur durch Menschen, die sich im Ehrenamt um sie kümmern. Und deshalb darf der Veteranentag nicht zum Feigenblatt werden, nun nichts mehr zu tun, wo es ja nun einen Gedenktag gibt. Der zweite Teil des Antrags von Ampel und Union macht da Hoffnung, denn darin geht es explizit um eine Verbesserung der Versorgung von Einsatzrückkehrern. Nur muss das auch umgesetzt werden. Schließlich sind die Probleme seit vielen Jahren bekannt, schwere Schicksale, längst öffentlich.
Ein Kommentar von Kilian Neuwert war das. Seit 2 Jahren hatte sich Ruanda darauf vorbereitet, das Abkommen mit der britischen Regierung zur Abschiebung von Geflüchteten. Während wieder mehrere Menschen bei dem Versuch, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen, ertranken, wurde diese Woche der sogenannte Ruanda-Deal in London beschlossen. Er besagt, dass Großbritannien Geflüchtete nach Ruanda abschieben kann, wenn sie keine Papiere haben, egal aus welchem Land die Geflüchteten kommen. Das sorgt für Kritik. Auch Politiker der Opposition in Ruanda sehen den Deal, der dem Land viel Geld bringt, kritisch, wie etwa Frank Habineza.
Diese Menschen können nicht frei entscheiden, ob sie nach Ruanda kommen wollen. Sie werden gezwungen. Das verstößt gegen ihre Menschenrechte.
Hierzulande gibt es Überlegungen, auch solche Deals abzuschließen. Aber was erwartet denn die Geflüchteten in Ruanda überhaupt? Karin Bensch hat sich dort umgeschaut.
Es ist ein helles, vierstöckiges Haus mit Balkonen, das Hope Hostel. In diesem Gebäude gibt es 50 Zimmer für 100 Personen. Die Betten stehen schon, auch andere Möbel. Es gibt einen großen Speisesaal, einen Fußball- und einen Basketballplatz. Hier im Hope Hostel in Kigali, in der Hauptstadt von Ruanda, sollen in Zukunft Menschen leben, die als illegale Geflüchtete aus Großbritannien abgeschoben wurden. Gebaut wurde diese Flüchtlingsunterkunft bereits vor 2 Jahren mit Geld aus Großbritannien. Auch für die Unterhaltung des Gebäudes zahlen die Briten. Die abgeschobenen Geflüchteten sollen sich hier frei bewegen dürfen, auch außerhalb der Unterkunft. Dies ist kein Gefängnis, sagt Manager Ismail Bakina. Es ist ein Zuhause. Der Unterschied ist nur, dass hier Migranten leben, ein bisschen wie in einem Hotel.
This is not a prison, it's a home. Just we all serve them as a hotel.
Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm. Ihrer Ansicht nach ist Ruanda kein sicherer Drittstaat, in den man Geflüchtete abschieben kann. In dem ostafrikanischen Land gäbe es keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit, keine Versammlungsfreiheit. Regimekritiker würden ins Gefängnis geworfen, manche würden gefoltert oder sogar getötet. Und in Ruanda gibt es keine unabhängigen Gerichte. Alle Verfahren, auch künftige Asylverfahren, seien politisch motiviert. Sarah Jackson von Amnesty International Ostafrika ist entsetzt.
The UK is abdicating its responsibility to
Großbritannien entzieht sich seiner Verantwortung für die Asylsuchenden. Die Verantwortung kann nicht outgesourced werden. Ruanda hat seine eigene Geschichte von Menschenrechtsverletzungen.
And Rwanda has its own history of human rights violations.
Der Präsident von Ruanda, Paul Kagame, hat 2 Gesichter. Er gilt als strenger Herrscher, der das Land mit harter Hand regiert. Kagame ist schon seit 24 Jahren an der Macht. Aber Kagame genießt auch großes Ansehen, vor allem im Westen. Denn er war es, der mit seinen Truppen vor 30 Jahren den Völkermord in Ruanda beendet hat und danach das Land stabilisiert und modernisiert hat. Als menschenrechtswidrig kritisiert die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl das Ruanda-Gesetz. Das Ziel ist, illegal eingereiste Migranten sollen keinen Asylantrag mehr in Großbritannien stellen können. Egal, woher sie stammen. Stattdessen sollen sie nach Ruanda abgeschoben werden und dort Asyl beantragen. Vincent Biruta, der Außenminister von Ruanda, gesteht ein, dass es sich dabei um eine neue Lösung handle. Ruanda hoffe aber, dass auch andere Länder dem britischen Beispiel folgen werden, wenn sie sehen, dass diese Lösung funktioniere.
We hope that other countries will join once they see that the solution is working.
Ruanda hat auch andere Seiten. Es gehört zu den stabilsten Staaten in Afrika. Das kleine ostafrikanische Land mit rund 13 Millionen Einwohnern gilt als sicherer und weniger korrupt als die meisten afrikanischen Länder. Ruanda ist wirtschaftlich erfolgreich, hat hohe Wachstumsraten. Auch bei den Abschiebungen ist Geld im Spiel. Großbritannien zahlt Ruanda für die Aufnahme der illegal Geflüchteten insgesamt mehrere 100 Millionen €. Diese Menschen werden in Ruanda offenbar auch als neue Arbeitskräfte gesehen. Doch das erregt schon jetzt die Gemüter. Es gibt tausende junger Leute in Ruanda, die keinen Job haben. Wie kann die Regierung da Arbeit für Geflüchtete fördern, die nach Ruanda kommen werden? Kritisiert Victoire Ingabire aus der Opposition.
Nous avons des milliers de jeunes Rwandais qui n'ont pas de travail. Alors comment le gouvernement peut promettre d'offrir du travail aux réfugiés?
Und so bleibt die Frage, wie viel Hoffnung die Neuankömmlinge im Hope Hostel haben, wenn sie im Sommer in Ruanda ankommen werden.
Karin Bench war im Hope Hostel, in dem bald abgeschobene Geflüchtete aus Großbritannien wohnen sollen. Botswana hat übrigens eine Anfrage der Briten nach einem solchen Deal wie mit Ruanda abgelehnt, wie der Außenminister vergangene Woche in einem Interview erklärte. Und damit geht Politik und Hintergrund für heute zu Ende. Wenn Sie mehr von uns hören wollen, uns kann man auch abonnieren, in der ARD-Audiothek zum Beispiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.